Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute eine Quelle von dir auf dem Tisch, die es wirklich in sich hat.
Oh ja.
Es ist ein Blogbeitrag von einem niederländischen Beobachter, Rob von Linda, brandaktuell vom 30. November 2025.
Genau, also eine ganz frische Außenperspektive.
Und er nimmt den Zustand Deutschlands, was so Innovation und Wettbewerbsfähigkeit angeht, ziemlich auseinander.
Das kann man so sagen, ja.
Er steigt auch direkt mit einem Bild ein, das,
ja.
Also das bleibt hängen. Er beschreibt Deutschland als einen pensionierten Weltmeister.
Mhm.
Der hat es sich auf der Couch gemütlich gemacht, schaut sich immer wieder seine alten Siegeshighlights an, während draußen alle anderen schon
fürs nächste Turnier trainieren. Genau.
Unsere Mission für dich ist heute also, diese, ich sag mal, provokante These mal aufzuschlüsseln und für verstehen, was da wirklich dahinter steckt. Dieses Bild vom Weltmeister auf der Couch ist ja schon ziemlich hart.
Ja, das ist es. Es ist plakativ, aber genau darin liegt auch seine Stärke.
Okay.
Es ist sicher kein schmeichelhaftes Bild, aber es trifft den Kern der Analyse, die er dann im Rest des Textes entfaltet. Es geht ihm halt um diese riesige Lücke.
Zwischen?
Zwischen dem Selbstbild, also dem, was Deutschland mal war oder zu sein glaubt, und der tatsächlichen Leistung im Hier und Jetzt. Dieser Weltmeister, der im Ruhm von gestern schwelgt, ist quasi der emotionale Anker für seine ganze Argumentation.
Okay, das Bild ist eingängig. Aber bleibt es bei diesem Bild oder liefert der Autor auch handfeste Argumente für diese angebliche Stagnation?
Oh ja, er wird sofort sehr, sehr konkret. Sein erster großer Punkt ist eine massive Identitätsverschiebung.
Eine Identitätsverschiebung?
Genau. Er sagt, Deutschland hat sich von einer Ingenieursnation zu einer Regulationsnation entwickelt.
Das ist ein starker Gegensatz.
Absolut. Früher hat man Maschinen und Innovationen exportiert. Heute, so seine scharfe Beobachtung, exportiert man vor allem Regeln, moralische Belehrungen und einen, ja, wie nennt er es, Prozessfetischismus.
Prozessfetischismus, das klingt ja schon fast pathologisch. Wie meint er das genau?
Er illustriert das mit so einer Gegenüberstellung von Fragen. Die zeigen seiner Meinung nach den Mentalitätswandel.
Aha. Früher war die treibende Frage in Deutschland, wie schnell können wir innovativ sein?
Wie immer die nächste technologische Welle.
Okay, also nach vorne gerichtet.
Genau.
Und heute, so seine Beobachtung, sind die dominanten Fragen ganz andere. Nämlich,
ja.
Ist das konform?
Mhm.
Und noch wichtiger, ist das perfekt risikofrei?
Mhm.
Man optimiert also nicht mehr auf Geschwindigkeit und Erfolg,
ja.
Sondern auf Fehlervermeidung und Regelkonformität. Also weg vom Machen hin zum Absichern.
Exakt. Und was hier faszinierend ist, ist der Gedanke der Reibung, den er ins Spiel bringt.
Reibung?
Ja. Er argumentiert, dass Innovation Reibung braucht. Echte Durchbrüche entstehen da, wo es knirscht, wo man Risiken eingeht, wo Dinge nicht von Anfang an perfekt sind.
Verstehe.
Deutschland aber, so seine These, versucht eine Welt ohne Reibung zu konstruieren. Eine Welt der totalen Absicherung. Das Ergebnis ist dann aber eben auch...
Eine Welt ohne Innovation?
Genau.
Und er hat da doch auch einen Vergleich, wie es andere Länder machen, oder?
Ja, und der ist zentral für sein Argument. Er sagt, anderswo lautet die Devise, zuerst Prototypen entwickeln, später regulieren.
Also ausprobieren.
Man probiert aus, man ist schnell, man lernt aus Fehlern im laufenden Betrieb. In Deutschland, so der Autor, reguliert man zuerst alles bis ins kleinste Detail.
Und wundert sich dann, warum niemand mehr den ersten Schritt wagt.
Ganz genau. Man hat den Zielkorridor quasi so eng gemacht, dass kaum noch jemand versucht, überhaupt hindurchzukommen.
Okay, also zu viele Regeln, zu wenig Reibung. Aber woran liegt das? Das muss ja einen tieferen Grund haben. Der Autor hat da ja eine ziemlich provokante Theorie zur deutschen Mentalität, oder?
Absolut. Und das ist vielleicht sein kontroversester Punkt. Er nennt es die Illusion der moralischen Überlegenheit.
Okay, das klingt spannend.
Er beobachtet, dass Deutschland mit einem enormen moralischen Selbstbewusstsein auf der Weltbühne auftritt, oft mit dem Eindruck, ja, ethische Maßstäbe für den Rest der Welt zu setzen.
Und seine Kritik daran ist?
Seine Kritik ist brutal pragmatisch. Er sagt, diese ganze Rhetorik, so gut sie sich vielleicht anfühlt,
ja.
Baut keine einzige Brücke, kein Stromnetz, kein Rechenzentrum und keine Halbleiterfabrik. Sie schafft keine Fakten, weder in der physischen noch in der digitalen Welt.
Das ist ein harter Vorwurf.
Total. Während man in Deutschland also noch über die perfekte moralische Absicht diskutiert, haben andere schon längst die Infrastruktur der Zukunft gebaut.
Woran macht er das fest? Hat er da konkrete Beispiele für diese unterschiedlichen Prioritäten?
Ja, die stellt er ganz konkret gegenüber. Er sagt, wenn man schaut, wohin die massive Energie und das Kapital fließen, dann sieht man zwei verschiedene Welten.
Und die wären?
Auf der einen Seite andere Länder, die massiv investieren in KI-Infrastruktur, Robotik, moderne Energienetze, Verteidigung, digitale Souveränität. Also alles, was die Zukunft prägt.
Und auf der anderen Seite Deutschland?
Genau, wo seiner Wahrnehmung nach ein riesiger Teil der Energie in, Zitat, Symbolpolitik und innerdeutsche moralische Choreografie fließt.
Innerdeutsche moralische Choreografie? Wow. Er meint also, Deutschland ist mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem globalen Wettbewerb.
Genau das ist der Punkt. Er beschreibt eine fundamentale Kluft zwischen Reden und Handeln. Während die dynamischen Teile der Welt die Zukunft gestalten, ist Deutschland damit beschäftigt, Absichten zu prüfen.
Und das wirft natürlich die Frage auf, die über allem schwebt.
Opfert Deutschland seine technologische Führung für eine gefühlte moralische Führung? Geht man davon aus, dass die richtige Haltung allein schon ausreicht, um die Position in der Welt zu sichern, während die technologische Basis langsam erodiert?
Das ist eine beunruhigende Frage. Aber woher kommt diese Haltung? Warum diese Fokussierung auf Moral statt auf Machen, auf Absicherung statt auf Risiko? Das muss ja eine Ursache haben.
Und die findet er an einer überraschenden Stelle. Er sagt, der größte Feind Deutschlands ist nicht der Populismus, nicht die Globalisierung, nicht mal der demografische Wandel.
Sondern?
All das sind Herausforderungen, klar. Aber der eigentliche Kern des Problems, so seine These, ist etwas viel Alltäglicheres. Bequemlichkeit.
Bequemlichkeit. Das klingt jetzt erstmal harmlos. Wie kann Bequemlichkeit der größte Feind eines Landes sein?
Der Gedanke dahinter ist, dass dieser jahrzehntelange, fast ununterbrochene Wohlstand in Deutschland eine Illusion geschaffen hat.
Okay.
Die Illusion, dass dieser Wohlstand ein Naturzustand ist. Etwas, das einfach da ist, wie die Luft zum Atmen.
Und in dieser Bequemlichkeit
vergisst man, so der Autor, dass Wohlstand ein extrem fragiles Ergebnis ist. Er ist das Resultat von globaler Wettbewerbsfähigkeit, von Risikobereitschaft und vor allem von brutaler Selbstehrlichkeit. Die Bequemlichkeit lässt einen diese Grundlagen vergessen. Man hält den Status quo für gottgegeben. Das heißt, der Autor stellt hier eine direkte Kausalität her. Der Wohlstand führt zur Bequemlichkeit und diese Bequemlichkeit erstickt den Mut, der für die nächste Stufe nötig wäre. Das ist ja ein Teufelskreis.
Exakt.
Und er analysiert dann sehr scharf die Konsequenzen dieser Bequemlichkeit. Er listet eine Reihe von Grundannahmen auf, an denen viele Institutionen in Deutschland seiner Meinung nach immer noch festhalten, die aber in der heutigen Welt einfach nicht mehr stimmen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Annahme, dass Exportwunder sei garantiert.
Mhm.
Oder dass die industrielle Dominanz quasi automatisch gegeben ist, weil Made in Germany immer ziehen wird.
Und dass der globale Respekt permanent ist.
Genau.
Und er sagt, all diese Annahmen sind falsch. Er sagt, sie sind Relikte aus einer anderen Zeit. Und er fasst das in einem wirklich, wirklich harten Satz zusammen. Er schreibt, die Geschichte ist bereits weitergezogen. Puh.
Deutschland hat es mental nur noch nicht gemerkt.
Das ist ein Satz, der sitzen muss. Im Grunde sagt er, wir sitzen im Kino und schauen den falschen Film, während draußen die Welt neu geschrieben wird.
Das ist eine perfekte Zusammenfassung. Es geht darum, dass die Welt sich fundamental verändert hat. Die Landkarten der Macht, der Innovationen werden neu gezeichnet. Aber die deutsche Mentalität, das deutsche Betriebssystem sozusagen, ist noch im alten Koordinatensystem verhaftet.
Und wenn die Geschichte weitergezogen ist, wie merkt man das von außen? Hat das Konsequenzen für das Ansehen Deutschlands in der Welt?
Massive Konsequenzen. Laut dem Text hat sich die internationale Wahrnehmung dramatisch verschoben.
Okay. Und er stellt das mit einem direkten Vorher-Nachher-Vergleich dar, der es wirklich auf den Punkt bringt. Einst, so schreibt er, in der Welt hieß es, schaut euch Deutschland an. Präzision, Zuverlässigkeit, Ingenieurskunst. Das war das bewunderte Vorbild.
Genau.
Und jetzt? Jetzt, so seine Beobachtung, lautet die Frage immer öfter, was ist mit Deutschland passiert?
Oh, aus Bewunderung ist eine Art besorgtes, manchmal kopfschüttelndes Erstaunen geworden. Man muss die Tragweite dieser Verschiebung wirklich verstehen. Das ist mehr als nur ein Imageproblem.
Sondern?
Die entscheidende Frage, die sich aufstrebende Nationen stellen, lautet nicht mehr, wie können wir so werden wie Deutschland, sondern
wie können wir vermeiden, so zu werden wie Deutschland?
Autsch. Vom Vorbild zum warnenden Beispiel.
Genau.
Und das ist ein fundamentaler Wandel. Der Autor nennt das ein nationales Alarmsignal. Wenn die Welt nicht mehr danach strebt, deinem Erfolgsmodell zu folgen, sondern aktiv versucht, deine Fehler zu vermeiden, dann hat sich etwas Grundlegendes verschoben.
Okay, das ist eine düstere Diagnose. Lässt der Autor uns damit einfach im Regen stehen oder bietet er auch einen Ausweg an?
Ja, und seine Lösung ist vielleicht überraschend. Er sagt ganz klar, es mangelt Deutschland nicht an den üblichen Verdächtigen.
Also nicht an Geld?
Nein, es mangelt nicht an Kapital, nicht an Talent, nicht an exzellenten Forschungseinrichtungen oder industriellem Know-how. Das ist alles im Überfluss da.
Woran mangelt es dann?
An einer einzigen Sache. Mut. Mut.
Aber er meint nicht irgendeinen abstrakten Mut.
Er meint den ganz konkreten Mut, mit den eigenen, liebgewonnenen Mythen zu brechen.
Also der Mut, sich einzugestehen, dass die alten Erfolgsrezepte...
Dass sie einfach nicht mehr greifen. Genau, in einer neuen Welt.
Kannst du das konkretisieren? In welchen Bereichen fordert er diesen Mut ein?
Er listet das sehr klar auf. Es ist erstens der Mut zuzugeben, dass alte Erfolgsmodelle wie die Dominanz des Verbrennungsmotors nicht ewig funktionieren werden.
Klar.
Zweitens der Mut zuzugeben, dass die übermäßige Regulierung, die ja oft gut gemeint ist, die Geschwindigkeit und die Innovationskraft abtötet.
Mhm.
Drittens der Mut zuzugeben, dass die Technologieführerschaft nicht gottgegeben ist, sondern in Echtzeit an agilere Wettbewerber verloren geht.
Und der vierte Punkt ist wahrscheinlich der schwierigste, oder?
Ja, das ist der schwierigste. Es ist der Mut zuzugeben, dass moralische Gewissheit, so wichtig sie im gesellschaftlichen Diskurs sein mag,
kein Ersatz für die Realität ist. Für die knallharte wirtschaftliche und technologische Realität, genau. Und das bringt uns zum Kernthema jeder großen Veränderung. Schmerzhafte Transformation. Was meint er damit? Der Autor sagt, Deutschland versucht das Unmögliche, sich ohne Schmerz zu transformieren. Man will die Energiewende ohne höhere Strompreise, die Digitalisierung ohne Disruption alter Geschäftsmodelle und die Innovation ohne das Risiko des Scheiterns.
Exakt. Und seine Schlussfolgerung ist brutal einfach. Das funktioniert nie. Echte Transformation tut weh. Das führt uns dann zum Fazit. Wie bündelt er seine ganze Analyse am Ende?
Er fasst seine Kernbotschaft als eine Reihe von, ja, schonungslosen Wahrheiten zusammen. Das sind Sätze, die wie Meißelschläge wirken.
Gib mir mal ein Beispiel.
Man kann sich den Weg in die Zukunft nicht durch Regulierung bahnen. Oder man kann sich Wettbewerbsfähigkeit nicht durch Moralisieren erarbeiten. Und der wichtigste?
Man kann Innovation nicht durch Gedenken erreichen.
Er stellt Deutschland also vor die Wahl. Genau. Er sagt, entweder entdeckt das Land eine Reihe von Werten wieder, die es seiner Meinung nach verlernt hat. Er listet sie auf. Geschwindigkeit vor Perfektion, Experimentieren statt Kontrolle, Technologie statt Symbolik und über allem Mut statt Bequemlichkeit. Und wenn das nicht passiert,
sollte diese Wiederentdeckung nicht gelingen, so sein Ausblick, dann wird Deutschland seinen langsamen, aber gut dokumentierten Abstieg fortsetzen.
Und er schließt dann mit diesem einen letzten Bild, oder?
Ja, dem Abstieg vom globalen Maßstab zum gut organisierten Museum vergangener Erfolge.
Ein Museum ist schön anzusehen, es bewahrt die Vergangenheit.
Aber es gestaltet nicht die Zukunft.
Ein starkes, fast schon melancholisches Schlussbild.
Absolut. Und nun, am Ende unserer Analyse, möchten wir dir noch einen letzten Gedanken mitgeben, der direkt auf dieser Quelle aufbaut.
Okay.
Der Text von Rob van Linder konzentriert sich ja sehr stark auf das, was seiner Ansicht nach fehlt. Mut, Geschwindigkeit, Risikobereitschaft.
Mhm. Darauf aufbauend stellt sich für dich eine sehr konkrete Frage. Wenn du, basierend auf den hier skizzierten Problemen, einen einzigen, ganz konkreten ersten Schritt entwerfen müsstest, damit Deutschland diesen Mut zum Experimentieren wiederfindet, was wäre dieser Schritt? Wo genau würdest du anfangen?